Einmal im Jahr darf ich ein Papa-Wochenende mit unseren drei Mädchen erleben. Meine Frau fährt auf die Frauenfreizeit und ich bin ein Wochenende mit den Kindern zu Hause. Ich bin die Mama und der Papa, das waren die letzten 48 Stunden. Wenn ich also jetzt beginne, über Kindererziehung zu reden, statt Ehe, dann gebt mir bitte ein dezentes Handzeichen und dann kehren wir wieder zur Ehe zurück. Letzten Sonntag sprach ich über die Ehe als ein Garten. Damit ein Garten schön wird, braucht es viel Arbeit. Und bei einer Ehe ist das genauso. Ohne Arbeit an sich selbst, ohne Arbeit an der Beziehung, kann eine Ehe nicht dauerhaft schön sein. Und eines von sehr vielen Hilfsmitteln bei der Arbeit an der Ehe sind Bücher. Bücher, die helfen, über die eigene Ehe zu reflektieren und die einen in Gespräche über die Ehe bringen. Und ein solches Buch, aus dem ich heute einige Male leihen werde, ist dieses Buch hier, aus der Feder von Timothy und Kathy Keller. Timothy und Kathy sind 40 Jahre lang verheiratet, wohnen in New York City, wo sie 1989 gemeinsam begonnen haben, eine Gemeinde zu gründen, in der sie heute noch tätig sind. Der Arnold hat es schon gesagt, wenn ihr auf den Flyer geblickt habt, habt ihr den Titel für die heutige Predigt gesehen, die Kraftquelle der Ehe. Das, worüber wir heute reden werden, ist eine Kraftquelle, ein Ort, aus dem Kraft zur Ehe kommt. Aber während meiner Vorbereitung habe ich mir gedacht, der Titel hätte auch sein können, die hohe Kunst der Ehe. Weil unser Thema heute etwas ist, das nur sehr wenigen dauerhaft gelingt. Wovon reden wir heute? Wir reden von Vergebung. Die Kraftquelle der Ehe und die hohe Kunst der Ehe. Tim Keller sagt in seinem Buch, also es ist ihr Buch, sie haben manche Kapitel gemeinsam geschrieben, aber manche Kapitel hat er alleine geschrieben und sie hat sie dann Korrektur gelesen. Ich zitiere aus einem Kapitel, das er geschrieben hat, deswegen sage ich, was er jetzt über Vergebung sagt. Und ihr seht zwei Sätze von ihm über Vergebung hinter mir. Er sagt, die beiden wichtigsten Fertigkeiten in der Ehe sind Buße und Vergebung. Und er sagt, ich kenne nichts, was für eine Ehe wichtiger wäre, als die Fähigkeit, voll und ganz zu vergeben. Ich glaube, stärker kann man es nicht sagen. Es ist wichtig. Und deswegen möchte ich jetzt noch beten, dass Gott uns hilft. Vater im Himmel, du bist allwissend. Du siehst, was jetzt in diesem Moment durch die 100 Köpfe hier im Raum durchgeht. Du siehst, woran wir denken, was uns beschäftigt. Und Vater, wenn es stimmt, dass Vergebung für die Ehe oder für Beziehungen im Allgemeinen so wichtig ist, dann bitten wir dich jetzt, dass du uns hilfst, über Vergebung nachzudenken. Dass du uns einen Fokus schenkst auf das, was du über Vergebung uns heute sagen möchtest. Nicht nur allgemein, weil es für alle so stimmt, sondern auch zu uns als Einzelne in unserem Herzen. Bitte schenk uns jetzt diese Konzentration auf dich und die offenen Ohren, die hören, was du uns sagen möchtest für die Beziehungen, für die Ehen, in denen wir leben. Amen. Unser Bibeltext heute ist wieder aus dem Kolosserbrief. Letzte Woche ging es im dritten Kapitel des Kolosserbriefes um die Verse 5 bis 12 und heute geht es um die Verse 13 bis 14, also wir haben einen sehr kurzen Text. Im Kolosser 3 geht es um das Miteinander der Christen in der Gemeinde, um ihre Gemeinschaft, um den Frieden, die Harmonie oder das Fehlen der Harmonie. Und ich möchte heute nur zwei Dinge tun, diesen Bibeltext kurz erklären und ihn dann auf die Ehe, auf Beziehungen anwenden. Ich lese die Verse 12 bis 14 vor. Kolosser 3, Vers 12. Zieht nun an, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Im Vers 12 spricht Paulus davon, dass wir uns ankleiden sollen mit diesen 5 Eigenschaften. Und letzte Woche habe ich darauf hingewiesen, diese 5 Eigenschaften sind Eigenschaften, die Jesus vollkommen verkörpert. Jesus hat herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Sanftmut und Langmut. Und diese 5 Eigenschaften sind Herzenseigenschaften. Sie kommen von innen heraus und dann führen sie zu Handlungen. Und diese Handlungen stehen im Vers 13. Da sagt Paulus, ertragt einander. Das ist so realistisch. Ertragt einander ist eine sehr gute Übersetzung des Griechischen. Ertragt einander. Also er legt die Latte nicht sehr hoch. Er sagt, duldet einander. Kommt doch bitte miteinander aus. Und das ist, weil es schwierig ist, Frieden untereinander zu haben. Weil wir so unterschiedlich sind und weil wir Sünder sind. Der erste Schritt ist, ertragt einander. Und die Verbform, die ihr hier verwendet, ist, ertragt einander anhaltend, immer wieder. Es ist harte Arbeit, über eine lange Zeit einander zu ertragen. Und, das ist nicht das Letzte, aber es ist der Beginn, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Wenn einer Klage gegen den anderen hat, und dieses Wenn hier verlangt eine positive Antwort. Also wir haben Klage gegen den anderen. Nicht für den hypothetischen Fall, dass man Klage hätte, sondern für den realistischen Fall, schreibt Paulus hier. Es gibt legitime Beschwerden, die wir gegeneinander vorbringen können. Und was sollen wir tun mit diesen? Wir sollen einander vergeben. Und das Wort vergeben hier spricht von einem Geschenk. Vergebung ist immer ein Geschenk. Und Vergebung geschieht unverdient. Man kann sich Vergebung nicht erarbeiten oder verdienen. Es ist finanziell, es ist wie eine erlassene Schuld. Wenn du jemand vergibst, erlässt du ihm eine Schuld und diese Schuld ist nicht mehr. Und wie sollen sie vergeben? Wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Und das ist radikal, denn wie hat der Herr, Jesus Christus, uns vergeben? Er hat nicht vergeben wie manche andere Regenten oder Mächtige, die mit der Hand schwenken und sagen, ich gebe dir Pardon, ich vergebe dir. Er hat nicht mit der Hand geschwenkt, sondern er ist gestorben. Jesu Tod ist das Wie der Vergebung. Wie der Herr euch vergeben hat. Er hat uns durch seinen Tod vergeben. So auch ihr. Das heißt, die Vergebung, die Jesus uns gegeben hat, hat ihm viel gekostet. Und für uns heißt das, wir sollen vergeben, auch wenn es viel kostet. Und Jesus hat uns alles vergeben, umfassend. Und wir sollen umfassend vergeben. Vers 14. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Da kommt Paulus zurück zu diesem Bild des Anziehens und er sagt, zu diesem allen, zu diesen allen anderen Kleidungsartikeln zieht die Liebe an, oben drüber, als die wichtigste Kleidung, mit der ihr euch bekleiden könnt. Die Liebe hat hier eine Sonderstellung und dann sagt er, sie ist wie ein Band, wie ein Gürtel der Vollkommenheit. Es ist die Frage, was bindet der Gürtel zusammen? Was bindet dieses Band zusammen? Und es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder die Liebe bindet uns zusammen als Geschwister oder die Liebe bindet alle diese Tugenden zusammen, die Paulus erwähnt hat. Und immer wenn er es nicht klar sagt, ist es beides. Die Tugenden und die Geschwister. Das heißt, die Einheit, die Liebe, die das Ziel ist, wächst im Nährboden der Vergebung. So viel kurz zum Text und jetzt zur langen Anwendung. In der Gemeinde, diese Liebe durch Einheit zu bewahren, gelingt nur, wenn in den Herzen die Eigenschaften sind, die er im Vers 12 aufgezählt hat. Demut, Sanftmut, Langmut. Wenn diese Eigenschaften in den Herzen sind, dann kann man vergeben. Und wenn man einander vergibt, dann erlebt man Einheit. Und das möchte ich jetzt auf die Ehe anwenden, auch wenn du nicht verheiratet bist, und das sind viele von euch. Diese Dynamik gilt genauso für jede Freundschaft, gilt für die Beziehung zwischen Eltern und Kindern, für die Beziehung zwischen Geschwistern. Wie lebt man harmonische Beziehung, obwohl man aneinander schuldig wird? Und der erste Gedanke, den ich gehabt habe mit der Ehe ist, sollte es in der Ehe nicht einfacher sein, im Frieden miteinander zu leben, als in der Gemeinde? Weil da gibt es ja nur eine Person, mit der man in Frieden leben muss. Und da sind es so viele. Und die eine Person hat man sich ausgesucht. Also die wurde einem nicht zugewiesen, zumindest in unseren Breitengraden. Man hat sie freiwillig gewählt. Also soll es nicht einfach sein, mit dieser einen Person in Frieden zu leben? Und wenn man nur das ansieht, ist die Frage ja. Aber es gibt eine Sache, die es sehr viel schwerer macht, in Frieden miteinander zu leben, und das ist die Nähe. Wir erleben, so wie wir jetzt einander sehen, eine sehr begrenzte Nähe zueinander. Wir sehen uns vielleicht einmal oder mehrere Male die Woche. Wir sehen uns immer nur kurz. Wir sehen uns meistens nur dann, wenn wir munter sind, im besten Zustand, gut ernährt. Und in einer kurzen Zeit kann man ja sehr viel verstecken. Aber in einer Ehe lebt man Tag und Nacht zusammen. Und das über mehrere Jahre. In der Ehe kann man sich nicht verstecken. In der Ehe werden früher oder später alle Masken abgenommen. In der Ehe kommt ans Licht, wer du bist. Also pass auf, bevor du heiratest. In der Ehe kommt ans Licht, wer du bist. Die Ehe deckt dich auf. Und die Ehe deckt auch unsere schlechten Seiten unerbittlich auf. Wenn ich faul oder undiszipliniert bin oder grob oder grantig, dann kann ich das hier vor euch gut verbergen. Es ist nicht schwer. Wenn wir eine Woche auf Urlaub fahren würden miteinander, dann wäre es schon ein bisschen herausfordernder. Aber auch da kann man gut kompensieren. Aber wenn man jeden Tag über viele Jahre zusammenlebt, dann ist das nicht möglich. Du siehst, wer ich bin. Das heißt, die Ehe hat die unglaubliche Macht, uns zu zeigen, wer wir sind. Uns die Wahrheit über uns selbst zu zeigen. Und diese Wahrheit kann in zwei Richtungen wirken. Sie kann Ehen zerstören. Das geschieht, wenn die rosarote Brille mal irgendwann abgenommen wird und die hält nicht immer. Und wenn man erkennt, Hilfe, wen habe ich hier geheiratet? Und der Partner erlebt was Ähnliches. Hilfe, wen habe ich hier geheiratet? Und wenn man beginnt, eine Liste von Schwächen und Verfehlungen des anderen im Kopf zu führen, also ist gefährlich. Die Wahrheit ist gefährlich. Oder die Wahrheit kann uns stärker machen. Und darum soll es jetzt gehen. Ich möchte den Vers 13 für die Ehe auslegen, besonders Vergebung. Und ich glaube, es gibt vier notwendige Phasen der Vergebung, um eine Ehe zu stärken. Ihr seht die ersten zwei hinter mir. Vier notwendige Phasen, um eine Ehe zu stärken. Die erste Phase ist der Mut, ins Leben des anderen zu reden. Und die zweite ist die Demut, sich etwas sagen zu lassen. Zum Ersten. Wenn man verheiratet ist, sieht man Fehler, Schwächen, Sünden im Leben der anderen Person. Und man sieht sie nicht nur objektiv, neutral, aus einer Distanz, sie verletzen einen auch selbst oft. Und deswegen ist es schwer, den Mut aufzubringen, ins Leben des anderen zu reden. Dem Partner zu sagen, hier oder hier sehe ich eine Schwäche in deinem Leben, die mich betrifft. Wir tun das nicht oder selten, weil es für uns selbst schwer ist und auch für unser Gegenüber. Wir sollten das nämlich im besten Falle nicht bitter sagen, nicht angreifend, nicht in einem zynischen Ton, nicht in der Hitze des Gefechts, nicht verurteilend. Und das ist ganz schön schwer. Das braucht ein reifes Herz, ein starkes Herz, ein weises Herz, ein liebevolles Herz und Mut, unser Gegenüber, unseren Partner, unseren Freund auf Schwächen in seinem Leben hinzuweisen. Aber das braucht es, denn wenn wir es unterlassen, dann unterlassen wir eine Funktion, die Gott uns als Geschenk gegeben hat. Niemand sieht deinen Ehepartner so klar wie du. Und du bist ein Geschenk an ihn oder an sie, sich selbst klar zu sehen. Ich möchte nicht verallgemeinern, aber mir kommt vor, Männer haben mit A weniger ein Problem als mit B. Also Mut ins Leben des anderen zu reden, wir machen das nicht immer richtig, so wie ich es jetzt beschrieben hätte. Die Demut, sich etwas sagen zu lassen, ist auch sehr schwer. Wie reagiere ich, wenn mir meine Schwächen vorgehalten werden? Habe ich die Demut, zuzuhören, mir etwas sagen zu lassen? Wenn ich sie habe, dann ist es außergewöhnlich, denn die Standardreaktion, die ich zumindest bei mir immer wieder bemerke, wenn mir meine Schwächen gespiegelt werden, dann ist die Standardreaktion Selbstschutz. Meine Abwehrsysteme werden hochgefahren. Und das beste Abwehrsystem sind die Ausreden. Du hast ja recht, aber ich war so müde. Oder du hast ja recht, aber meine Eltern, meine Geschwister, du weißt eh schon, meine Vergangenheit. Es gibt tausende Ausreden, wie wir uns schützen können vor der Härte der Wahrheit. Oder Angriff ist die beste Verteidigung. Wenn ich angegriffen werde, gehe ich zum Gegenangriff über. Ich bin besser als du. Also das sagen wir natürlich nicht laut. Wir denken es uns auch nicht immer, aber unterbewusst ist es oft da. Ich bin besser als du und du hast mir nichts zu sagen. Du bist das Problem. Oder deine Probleme sind noch größer. Und diese Kombination von Selbstgerechtigkeit, ich bin besser als du, und Anklage, du bist das Problem, die verhindern Beziehung. Da ist jetzt noch nichts Erbauliches dabei, aber wir müssen drüber reden, weil wir sehr oft so handeln, denken, reagieren. Und weil viele Ehen so geprägt sind. Und was es braucht, ist die Demut zuzuhören, die Verteidigungssysteme nicht hochzufahren. Zu prüfen, was mein Partner mir sagt, es anzunehmen, es annehmen zu können und, der Gipfel, dankbar zu sein. Ich danke dir, dass du mich hinweist auf einen Fehler, eine Sünde in meinem Leben. Ich glaube, das ist so notwendig. Jetzt erzähle ich uns ein Beispiel für so ein Gespräch und das ist was zum Lachen, weil das brauchen wir jetzt. Die zwei, Tim und Kathy, sind also 1989 nach New York City gezogen, um eine Gemeinde zu gründen. Und der Tim hat gewusst, am Anfang muss ich mich da voll hineinhängen, es wird alle meine Kraft, Energie, Zeit brauchen, um es in die Gemeinde zu stecken. Und er hat seine Frau gebeten um 3 Jahre, 3 Jahre, in denen er alles in die Gemeinde hineinbuttern kann. Und sie hat ihm unglaublicherweise die Erlaubnis gegeben. 3 Jahre lang hat er alle seine Energie oder sehr viel in die Gemeinde gesteckt. Die 3 Jahre gingen vorbei und sie bat ihn, sein Pensum zurückzuschrauben. Er tat es nicht. Die Monate zogen ins Land, sie bat ihn wieder, er tat es wieder nicht. Und so war das 4. Jahr schon fast um, als Tim nach Hause kam, die Tür öffnete und sah, dass die Balkontür offen war. Und während er seinen Mantel aufhing, hörte er ein klirrendes Geräusch. Er ging zum Balkon, schaute hinaus, da saß seine Frau, die Kathy, neben ihr der Stapel an Hochzeitsgeschirr, ein Hammer in ihrer Hand, eine zerbrochene Untertasse vor ihr und der Hammer sauste und die zweite Untertasse war schon kaputt. Und er sagte zu ihr entgeistert, was machst du da? Und sie sagte zu ihm, du hörst mir nicht zu. Du merkst nicht, wie du unsere Familie kaputt machst. Du siehst einfach nicht, wie ernst das ist. Du machst das hier. Hammer auf die dritte Untertasse. Und er zitterte, setzte sich hin und sagte, ich höre dir ja zu. Und er hörte ihr zu, zum ersten Mal. Und er merkte, wie er arbeitssüchtig geworden war. Und sie merkte, wie er ihr zum ersten Mal zuhörte, wirklich zuhörte. Und das Gespräch am Balkon hat ihnen gut getan, sie haben sich umarmt am Ende. Und er sagt, als die Spannung schon heraus ist, Schatz, ich dachte, du bist am Durchdrehen. Wie bist du so schnell heruntergekommen? Und sie sagt, siehst du diese drei Untertassen? Für die habe ich keine Tassen mehr. Ich bin froh, dass du dich zu mir gesetzt hast, bevor ich noch mehr kaputt schlagen musste. Wenn beide Partner das jetzt gehört haben, kannst du das nicht mehr als Strategie verwenden. Und das Wichtige hier sind nicht die Tassen. Das Wichtige ist das Gespräch. Sie hat den Mut gehabt, nicht locker zu lassen. Und er ist endlich demütig genug geworden, um ihr zuzuhören. Solche Gespräche, in denen man den anderen hinweist auf Schwächen, Sünden, Fehler, sollen nicht in der Hitze des Gefechts geführt werden. Das funktioniert nicht. Mach dir eine Notiz, plane einen Moment, wo du deinen Partner darauf ansprichst, wenn es euch gut geht. Und dann ist es ganz gut, zuhören zu üben. Und ein ganz praktischer Ratschlag, wenn ihr solche Gespräche führt, ist es einfach zu sagen, ich gebe dir 5 Minuten, in denen ich dir nur zuhöre. Und dann hörst du nur zu. Und nach diesen 5 Minuten ist es dann deine Zeit zu reden und der andere hört nur zu. Wir brauchen das. Wir brauchen den Mut, ins Leben des anderen zu reden. Wir brauchen die Demut, uns etwas sagen zu lassen. Aber das ist nur der Anfang. Auf der nächsten Folie sehen wir die 2 letzten Schritte. Buße im Angesicht der eigenen Sünde und Vergebung im Angesicht der Sünde des anderen. Die Vorstufe zu der Buße ist die Demut, dem anderen zuhören zu können. Und dann die innere Größe sagen zu können, es tut mir leid. Kannst du mir bitte vergeben? Vor 4 Jahren war ich bei einem Seminar für Ehepaare, die mit anderen Ehevorbereitung machen wollen. Und da waren 9 Paare, die teilgenommen haben. Und der Referent hat gefragt, wie oft entschuldigt ihr euch beieinander? Wie oft sagt ihr, es tut mir leid, kannst du mir bitte vergeben? Und eine verschwindend kleine Zahl von Paaren, die Ehen vorbereiten wollen, haben gesagt, wir machen das immer wieder. Das hat mich sehr gewundert, dass es so selten ist, dass man zueinander sagen kann, es tut mir leid, bitte vergib mir, ich möchte mich ändern, bitte hilf mir dabei. Und ich hoffe, du sagst es manchmal in deinen Beziehungen, wenn du darauf hingewiesen wirst, dass Defizite in dir sind. Ich hoffe, du hast dann die innere Größe, sagen zu können, es tut mir leid. Bitte vergib mir. Wieder braucht es ein reifes Herz, ein starkes Herz. Stark, weil ein Herz, das Schwächen eingestehen kann, stark ist. und ein weiches Herz. Und dann zur Vergebung selbst. Vergebung im Angesicht der Sünde des anderen. Ich habe das lange nicht verstanden, dass zur Vergebung zwei Schritte gehören, aber jetzt weiß ich es. Bevor ich zum Menschen gehe und über Vergebung rede und vielleicht Vergebung schenke, muss man immer zu Gott gehen. Die Sünde, die gegen mich getan wurde, muss bei Gott abgegeben werden. Es ist eine Sünde, die zuerst gegen Gott geschehen ist. Eine Sünde gegen ihn. Und wenn mir das bewusst ist, dass diese Sünde gegen mich, die mich verletzt, ihn noch viel mehr trifft, dann kann ich sie ihm geben. Und damit gebe ich ihm auch die Bitterkeit, die sonst bei mir wachsen würde. Denn wenn ich diese Sünde nicht mehr mit mir herumtrage, dann schrumpft die Bitterkeit. Und dann suche ich auch keine Vergeltung mehr, eine Retourkutsche, Rache, es dem anderen heimzuzahlen, weil es eine Sünde gegen Gott ist und weil er sich darum kümmern wird. Und der zweite Schritt ist es dann, auf den Menschen zuzugehen. Und wenn die Schuld bei Gott schon abgegeben wurde, dann hilft er einem, nicht bitter und nicht angreifend zu sein und das Geschenk der Vergebung zu geben. Vielleicht hast du jetzt den Eindruck, ich denke, man muss nur diese vier Punkte kennen und dann läuft es schon. Aber das ist ja überhaupt nicht die Realität. Ich glaube nicht, dass ein Wissen des Vergebungsprozesses automatisch zu Erfolg in der Vergebung führt. Es ist nicht leicht, es ist so schwer für uns, mutig zu sein im Konfrontieren und liebevoll, demütig zu sein im Hören, schnell zu sein mit der Entschuldigung, freizügig zu sein, freigebig mit unserer Vergebung. Es ist so schwer. Und zu allem würde es ein reifes Herz brauchen, ein starkes Herz, ein demütiges Herz, ein mutiges Herz. Und ein solches Herz ist ein Wunder, weil es sich nicht, verteidigen muss, wenn ihm oder ihr gezeigt wird, dass es fehlerbehaftet ist. So ein Herz hat den Mut, anderen einen Spiegel vorzuhalten und es in Liebe zu tun, ohne Aggression. So ein Herz hat die Größe, sich zu entschuldigen und Sünde zu bekennen. So ein Herz ist so sicher in einer Liebe, dass es die Schuld anderer loslassen kann. Weil die Schuld anderer ist ja oft ein Druckmittel, das wir gebrauchen. Und die Frage ist, wie ist es möglich, so ein Herz zu haben? Wie kann man seine eigene Schuld, sein Zu-Kurz-Kommen, seine Grenzen und Schwächen so klar sehen und sie dennoch nicht verstecken oder zudecken wollen? Sie nicht entschuldigen oder mit Ausreden zur Seite schieben wollen? Woher kommt die Kraft, andere auf ihre Schuld hinzuweisen und ihnen zu vergeben? Wie bekommt man solch ein Herz? In der russischen Volksliteratur gibt es eine Erzählung von einem Zaren, das ist der Kaiser bei den Russen, die wohl Teil Fiktion und Teil Wirklichkeit ist. Aber sie ist so weit verbreitet in Russland, dass irgendwann einmal so etwas Ähnliches geschehen sein muss. Und diese Erzählung geht folgendermaßen. Es war einmal eine Nacht, in welcher der Zar, wie er es öfters tat, verkleidet als ein einfacher Soldat, durch sein Heerlager ging. Dabei kam er in das Zelt eines jungen Offiziers. Dieser junge Offizier war am Tisch sitzend eingeschlafen und am Tisch selbst sah man einige Flaschen Wein, einige Bogen Papier und einen geladenen Revolver. Der Zar warf einen Blick auf die Dokumente. Es waren Schuldscheine über beträchtliche Summen. Und er begriff, was der junge Offizier vorgehabt hatte. Er hatte getrunken, um sich Mut anzutrinken, Die geladene Pistole war in seiner Hand. Er hatte einen Weg aus dem Leben hinausgesucht, Selbstmord. Aber anstatt sich Mut anzutrinken, war er eingeschlafen und lag jetzt am Tisch. Als der Offizier Stunden später aufwachte, war der Revolver weg. Und statt dem Revolver war ein Brief in seiner Hand, in dem folgendes stand: Ich, der Zar, werde den vollen Betrag, der nötig ist, um die Schulden zu begleichen, aus meinem persönlichen Vermögen bezahlen. Darunter prangte das persönliche Siegel des Zaren. Der Zar hatte die Schuld des jungen Mannes in ihrem vollen Ausmaß gesehen und hatte sie bedeckt, sie persönlich ganz und voll bezahlt. Weil der Herr des Universums verkleidet in unsere Welt kam und unsere Schuld vollkommen gesehen hat, jeden kleinsten Teil davon. Er hat das Schlimmste gesehen. Aber weil er uns vergeben hat, können wir vergeben. Ein Mensch, der sagen kann, Gott hat mich in meiner großen Schuld gesehen, in meiner fürchterlichen Schuld. Aber das hat nicht dazu geführt, dass er sich von mir abgewandt hat, sondern er hat sich mir zugewandt in Liebe und hat mir alles vergeben. Er hat mich so sehr geliebt, dass er bereit war, für mich zu sterben. Ein Mensch, der das erlebt, der das weiß, der kann vergeben. Weil mir meine große Schuld vergeben wurde, kann ich anderen vergeben. Wenn Gott unsere Schuld sieht und uns nicht verurteilt dafür, dann können auch wir unsere Schuld zugeben und sie nicht verstecken. Und wenn Gott uns so sehr liebt, dass er unsere Schuld vergibt, dann sind wir so geliebt und so sicher in uns selbst, dass wir auch anderen vergeben können. Weil mir vergeben wurde, vergebe ich, weil ich geliebt bin, liebe ich. Jetzt sind wir schon einen Schritt weiter. Wir haben nicht nur diese vier Wahrheiten vor Augen, sondern wir wissen auch, wie groß Gottes Liebe ist, unsere Schuld uns zu vergeben. Aber selbst das ist noch nicht genug, um das konsequent und regelmäßig leben zu können. Es ist eine hohe Kunst. Und jetzt bin ich schon am Ende, ich habe nur mehr einen Gedanken, der mir lange nachgehängt ist diese Woche. Es gibt einen Unterschied zwischen einer seelsorgerlichen Predigt und einem seelsorgerlichen Gespräch. In einer guten seelsorgerlichen Predigt werden biblische Wahrheiten kommuniziert. Die Gefahr ist da immer, dass es bei einem Ohr rein und beim anderen wieder rausgeht und dass im Denken sich wenig verändert. Aber die Möglichkeit ist und das Potenzial, dass Gott es von den Gedanken bis ins Herz rutschen lässt und dass die Wahrheiten, die man hört, dass das Evangelium, das man hört, vom Herz aufgenommen wird und Veränderung bewirkt. Und das tut der Seele sehr gut. Ich bin dankbar für seelsorgerliche Predigten, die ich hören darf, die meine Seele, mein Herz ansprechen, die das Evangelium zu meinem Herzen bringen. Aber was bei der Predigt naturgemäß immer fehlt, immer, ist die Anwendung auf den Einzelnen, auf die einzelne Person, auf die einzelne Situation. Die ist in der Predigt nicht möglich. Also nicht von hier vorne. Gott kann das schon in deinem Herzen tun. Bei einem seelsorgerlichen Gespräch, und damit meine ich ein Gespräch zwischen zwei Christen, das können wir alle tun füreinander, da gibt es diesen Fokus auf den einzelnen Menschen, auf die einzelne Situation. Und das erlaubt es ganz konkret und spezifisch und hilfreich ins Leben des anderen zu sprechen, das Evangelium hineinzusprechen, dem anderen zuzuhören, Anteilnahme zu zeigen. Und das ist nichts für Professionisten, das können wir alle, in deren Herzen Jesus wohnt. Und dazu möchte ich dich ermutigen, dass du das Geschenk des Zuhörens jemand gibst, dass du das Geschenk der Anteilnahme jemandem gibst. Am besten in deiner Ehe, wenn du verheiratet bist und wenn es schon eine Eheserie ist. Und dass du das Geschenk des, ich spreche das Evangelium in dein Leben, jemandem gibst. Und das Geschenk des Gebets füreinander. Bitte schaut euch noch einmal diese vier Punkte an. Mut, ins Leben des anderen zu reden, mit Liebe. Demut, sich etwas sagen zu lassen. Buße im Angesicht der eigenen Sünde und Vergebung im Angesicht der Sünde des anderen. Nehmen wir uns jetzt eine Zeit der Stille und lassen wir uns von Gott zeigen, wo er in diesen vier Punkten in unserem Leben etwas ändern will, wo er unser Herz stark und reif machen will. Herr Jesus, wir loben und wir preisen dich, wir danken dir, weil du den Schuldschein, der gegen uns, jeden Einzelnen persönlich bestanden hat, genommen hast und ans Kreuz genagelt hast und diese Schuld ausgelöscht hast. Wir danken dir, dass du all unsere Sünde gesehen hast und dich nicht von uns abgewandt hast. Wir danken dir, dass deine Liebe so groß war, dass du bereit warst, für uns zu leiden und zu sterben. Und Herr Jesus, du siehst unsere Herzen, in was für einem fürchterlichen Zustand sie waren, bevor du in unser Herz gekommen bist, um dort zu wohnen. Und wie sehr sie jetzt noch zum Teil an alten Wegen, an alten Mustern sich festhalten und darin beharren. Wir bitten dich, dass du unsere Herzen erneuerst, stark machst, reif machst, liebevoll machst, demütig machst, durch deinen Geist in uns. Und dass diese veränderten Herzen zu einem Segen werden für die Beziehungen, in denen wir leben. Vater, wir bitten dich um Vergebung. Für die Angst, die wir oft haben, wenn wir andere hinweisen sollten auf Sünden in ihrem Leben. Wir bitten dich um Vergebung für den Stolz, der oft noch in uns ist, wo wir doch demütig sein sollten. Und Vater, wir bitten dich um Kraft zu vergeben, da wo unsere Kraft überhaupt nicht ausreicht. Und wir bitten dich um Weisheit zu erkennen, wo Vergebung notwendig ist, weil es Sünde ist, und wo Vergebung nicht notwendig ist, weil es nicht Sünde ist. Und Vater, am meisten möchte ich dich bitten, dass du uns zu deinen Kindern machst, die mehr und mehr füreinander da sind, die einander hören, die einander annehmen, einander ertragen, einander vergeben, einander lieben. Bitte mach du die Einheit unserer Ehen, unserer Freundschaften, unserer Familien, unserer Gemeinde immer stärker. Zu einer Einheit, die nicht in die Knie geht, wenn sie geprüft wird. Vater, bitte gib du Gnade in unsere Ehen. Wir beten in Jesu Namen, den du liebst, Vater, und dessen Gebete du hörst. Amen.